willkommen beim Teletrust Podcast. Mein Name ist Carsten Vossel und heute werde ich mich mit meinen Gästen Christoph Sürgoda von der TG Alpha GmbH und Klaus Mochalski von der Rebo GmbH zum Thema OT, IT, AMI und IT-Sicherheitsvorfälle und Schutzmaßnahmen austauschen. Spannendes Thema und soll letztendlich auch den letzten Podcast ergänzen. Da waren wir ja viel in der Theorie, Industrieanlagen, was kann man machen. Und hier wollen wir ein bisschen mehr in die Praxis rein, mal gucken, was ist passiert, wo ist was passiert, was kann man natürlich dagegen tun. Wir werden garantiert das Thema NIS 2 streifen, weil man kommt nicht drum herum aktuell. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und dazu möchte ich kurz meine Gäste vorstellen. Das ist zum einen der Christoph von der TG Alpha. Er ist letztendlich aktiv im Bereich Beratung, die Firma im Bereich Softwareentwicklung, Cybersecurity, im Maschinenbau und in Produktionsanlagen. Ich hatte eben schon so spannende Begriffe im Vorgespräch. Ich nenne es Ampeln, woanders nennt man es Signalanlagen. Und die Historie ist letztendlich von der Vita her relativ lang, von Produktingenieur, funktionale Sicherheit über Systems Design Engineer über Cybersecurity Consultant. Von daher glaube ich, ein würdiger Ansprechpartner hier für die Runde. Und was mir besonders gefallen hat, ist sein Credo Smart, Safe und Secure. Insoweit schon mal herzlich willkommen, lieber Christoph. Und ich darf auch begrüßen den Klaus von der Rebo GmbH. Dort geht es vor allen Dingen um das Thema in der Firma Angriffserkennung und Monitoring von OT, AMS und AMI. Ich vertue mich jedes Mal dabei. Und IoT-Geräten. Ich glaube, auch da haben wir eine spannende Vita angefangen über Forschung und Lehre in verschiedenen internationalen Universitäten, freiberuflich in IT-Projekten, dann natürlich der Gründung des Unternehmens und jetzt im Bereich Strategic Advisor innerhalb dessen. Und auch da habe ich ein schönes Credo gefunden. Keine Angst, einfach machen. Soweit erstmal herzlich willkommen an meine beiden Gäste. Ich habe überlegt, wie starten wir am besten rein ins Thema und ich frage vielleicht einfach mal offen in die Runde hinein, was habt ihr vielleicht als erstes spannendes Thema, als ersten Aufschlag? Und die Frage geht vielleicht erstmal an Christoph. Wo gibt es Sicherheitsvorfälle? Und ich hatte ja schon dieses Beispiel Ampel oder Signalanlagen, wie es wahrscheinlich offiziell heißt. Was sind so vielleicht Geschichten, die du uns erzählen kannst zu dem Thema oder wo weißt du aus den Projekten, kann es mal richtig wehtun?
Ach, wo kann es wehtun? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, LSA, du hast es richtig erwähnt, das sind Lichtsignalanlagen.
Noch offizieller, super.
Ja, ja, also ich musste den Begriff selber erstmal lernen. Für mich ist es halt immer noch eine Ampel. Ja, aber offiziell ja. Lichtsignalanlagen. Ja, es gab schon den einen oder anderen sogar Fernsehbeitrag, ob es NDR war letzten Jahres oder auch mal in den Tagesthemen. Jeder kennt diese komischen Ampeln. Wenn ein Bus vorbeifährt, leuchtet auf einmal so ein A auf und dann werden die bevorzugt behandelt. Ja, alte Technik, war noch alles wired, kein Funk dabei. Da wäre es ja easy peasy gewesen. Aber die Busse kommunizieren dann oft über Funk, senden ihre Anforderungen und dann werden sie halt bevorzugt behandelt. Genauso einfach könnte es eben auch sein, in dieses Ampelnetzwerk einzudringen und sich halt ja grün zu schalten. Und wir haben ja im Vorfeld kurz das Thema LSA ja schon gehabt, ob feindliches Grün möglich wäre. Da kann ich alle beruhigen in Deutschland. Nein, das wird hardware-technisch abgefangen.
Weil das ist immer mein Horrorszenario, weil ich sag mal, alle rot, okay, man ärgert sich und irgendwann wird der Erste fahren, aber alle grün stelle ich mir tatsächlich sehr gefährlich vor. Und wenn du schon mal sagst, du kannst uns beruhigen, erster Haken, sehr schön.
Ist halt einfach wieder ein Einfallstor, denn letztendlich, wenn eine Stadt sehr digital aufgestellt ist und wir waren eben mit der Stadt Darmstadt gemeinsam in der Absicherung ihrer kompletten Ampelstruktur in der Stadt mit, ich will nicht lügen, 184 einzelnen Ampelanlagen, die sind digital aufgestellt und da wollen sie sich halt absichern. Wieso? Kommst du über einen rein, kommst du ins Netzwerk rein, gegebenenfalls. Dann kannst du dich halt im Netzwerk wieder weiter bewegen und vielleicht Daten abziehen. Und allein das würde einfach schon schwer tun.
Erstmal danke dafür. Ich glaube, ich gehe da gleich nochmal weiter darauf ein. Ich würde mal das Ruder an Klaus übergeben. Was hättest du so als ersten Gedanken, den du hier in die Runde geben willst? Wo sind besondere Vorfälle oder Punkte, wo du sagst, da kann ich mal was zum Besten geben?
Vielleicht bevor wir auf konkrete Vorfälle eingehen, möchte ich nochmal eine ganz allgemeine Beobachtung mit den Zuhörern teilen, die uns auch seit Jahren mehr oder weniger stark beschäftigt. Und das hat Christoph schon so ein bisschen angedeutet und das beobachten wir tagtäglich. Und zwar, dass es eine riesengroße Diskrepanz gibt zwischen den tatsächlichen Vorfällen oder der Anzahl der Vorfälle, vor allem im OT-Bereich, speziell in kritischen Infrastrukturen. Und das ist das, wo wir einen großen Teil, ich würde sagen, so 3/4 unserer Kunden haben. Also zum Beispiel sind das Energieversorgungsunternehmen, Verteilnetzbetreiber, Energieerzeuger. Das heißt wirklich kritische Bereiche. Und was uns dort seit Jahren auffällt und umtreibt, ist die große Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Vorfällen, von denen es nämlich sehr, sehr wenige gibt, und den, ich sag mal, den Einfallstoren und den Schwachstellen, die wir tagtäglich in großer Menge beobachten und wo wir und unsere Experten jederzeit wüssten, wie die auszunutzen sind. Und das ist kein Teufelszeug, das ist, wäre alles relativ einfach machbar, aber es passiert nicht. Und da haben wir uns auch viele Gedanken gemacht und ich habe da auch schon mit, ich bin da ständig mit Kollegen am Diskutieren, woran das liegt, und wir haben da auch so unsere Theorien, aber das ist tatsächlich sehr interessant zu beobachten, dass es tatsächlich von dem, was passieren könnte, aktuell relativ wenig passiert. Das könnte beruhigend sein, aber ich glaube, da wir ja wissen, dass es trotzdem passieren könnte, dürfen wir uns auf keinen Fall in Sicherheit wiegen, und es ist eben wichtig, trotzdem permanent die Sicherheit zu überprüfen und zu schauen, sind wir denn gegen mögliche Vorfälle gewappnet? Denn diese Schwachstellen, die wir dort beobachten in großer Menge, die wurden einfach noch nicht ausgenutzt, so wie das im IT-Bereich heute Stand der Technik oder Normalität ist. Ich verbinde heute meinen Computer mit dem Internet und dann kann ich Sekunden zählen, bis die ersten Angriffe und Probing aus dem Internet auf mich einprasselt. Das heißt, das findet in diesem Bereich in großer Menge statt. Im OT-Bereich, in den kritischen Anlagen, sehen wir das nicht in dem Maße, wie man es eigentlich erwarten könnte.
Was ja auch erstmal gut ist. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ist natürlich total wichtig. Nur weil es bis jetzt nicht passiert ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht passieren kann. Und das natürlich gerade auch, wenn du im Bereich Energie unterwegs bist, das natürlich riesen Auswirkungen hat. Also da würden wir wahrscheinlich sehr schnell mitbekommen, und es gibt ja berühmte Romane, die sich mit dem Thema Blackout beschäftigen, und gerade Berlin, wo ich ja gerade sitze, hatte ja vor, ich muss lügen, ich glaube 2 oder 3 Jahren ein Probe of Example. Das war zwar kein Cybervorfall, sondern es wurde einfach nur eine Stromleitung durchbohrt, und dann, weil man dachte, die daneben kann keine Stromleitung sein, die auch noch durchgebohrt, und dann war ja ganz Köpenick einfach mal für 3 Tage offline. Das wurde witzigerweise als ein Exempel genommen, wie müssen unsere Sicherheitsorgane agieren und was sind so die Folgen, was muss passieren bei einem Stromausfall. Und wir reden von einem Stadtteil, und allein das war schon extrem kritisch. Und insoweit, glaube ich, kann man sehr schnell imaginieren, was passieren kann, wenn größere Bereiche hinterher ausfallen. Genau. Was sind denn so Maßnahmen klassischerweise, die ihr in euren Projekten umsetzt, um sicherzustellen, damit das nicht passiert? Da würde ich mal bei Klaus bleiben, damit wir nicht ganz so viel Ping-Pong haben.
Ja, ganz genau. Ich glaube, das passt auch ganz gut, weil wir sind da eher monothematisch unterwegs. Wir sind natürlich vor allem Produkthersteller. Wir haben eine Lösung zur Erkennung von Angriffen oder ganz allgemein von Anomalien auf OT-Systeme. Es sind nicht nur Cyberangriffe, sondern wir erkennen auch Probleme, Instabilitäten im regulären Betrieb, also auch Dinge, die im Tagesgeschäft zu Ausfällen führen. Deswegen beschäftigen wir oder unsere Kunden, die unser System einsetzen, sich nicht nur mit Cybersecurity, sondern auch mit der allgemeinen Betriebsstabilität von OT-Anlagen. Aber wir als Rebo sind eben vor allem fokussiert auf diese eine Produktkategorie dieses OT-Angriffserkennungssystems. Das bieten wir unseren Kunden auch mit Dienstleistungen an. Es gibt also Kunden, die wir beim Betrieb unterstützen. Es gibt aber auch Kunden, für den wir den Betrieb komplett übernehmen. Und dadurch kriegen wir natürlich auch Einblicke links und rechts. Aber wir machen jetzt keine Beratung. Wenn jetzt ein Kunde zu uns käme und würde sagen, ich möchte gern die Anforderungen der NIS 2 erfüllen, was muss ich dafür tun? Weil du es angesprochen hattest als Thema. Dann können wir dort durchaus mit Ideen helfen, aber wir könnten nicht den kompletten Bereich abdecken. Das ist dann, glaube ich, was, wo Christoph eher helfen kann. Aber wir helfen also unseren Kunden speziell bei der Detektion von Vorfällen, die die Stabilität des Betriebes gefährden können. Das ist also der Bereich, den wir abdecken, und daher rühren auch die Erfahrungen, die wir im Alltag sammeln.
Ja, super. Danke, Klaus. Und ich denke, das ist ja hinterher auch ein wichtiger Teil innerhalb der NIS 2, Thema Detektion und letztendlich Monitoring von den Themen. Da du gerade ja schon den Wink Richtung Christoph gemacht hast, wo seid ihr da unterwegs?
Ähnlich zu Rebo haben wir auch eine eigene Lösung, ähnlich arbeitend, wie ich es dann verstanden habe, was Klaus und Rebo am Markt haben mit dem Intrusion Detection System, oder im schönen deutschen Sprachgebrauch, da muss es ja wieder ganz kompliziert klingen, System zur Angriffserkennung, SZA. Auch das haben wir bei uns im Portfolio. Zum Beispiel, das ist eben in Darmstadt im Einsatz. Aber ich fange normalerweise viel früher an. Also wir versuchen immer die Kunden und Betreiber, wenn wir auf Betreiberebene sind, die abzuholen und zu gucken, wie können wir die resilient machen. Und da fängt es einfach mit einfachsten Sachen an, wie, was für ein Netzwerk hast du? Netzwerksegmentierung, Zone and Conduits. Also wir orientieren uns da schon an meinem Handlungsleitfaden, der 62443. Das ist einfach die Mutter aller Standards für Cybersecurity, vor allem für OT, finde ich. Und die gibt so viel Hilfestellung. Man muss einfach nur die richtigen Teile herausfinden und die dann auch einfach anwenden. Und da gehört einfach, das Netzwerksegmentierung ist für mich das allererste. Und dann schaust du, okay, wenn ich meine Conduits habe, die Übergänge zwischen den Zonen, wie kann ich diese absichern? Macht es Sinn, ein IDS einzusetzen? Und dann können wir auch oft sagen, okay, das wäre jetzt ein klassischer Einsatzfall für ein IDS. Klar, ihr könnt gerne unsere Lösung nehmen, aber es gibt auch noch weitere Leute auf diesem Markt. Vielleicht ist das von Rebo passender in eure Applikation. Ich muss sagen, was ich jetzt schon kennengelernt habe, der Cybersecurity-Bereich, das ist wirklich wie eine große Familie, wie eine Community. Also dieses Konkurrenzdenken ist mir jetzt hier noch nie so begegnet, wie es zum Beispiel in anderen Technologien sind. Also wenn ich an Antriebstechnik denke oder an so Sachen, da ist schon sehr, sehr starkes Konkurrenzdenken. Wenn ich Cybersecurity denke, du kannst dich auf LinkedIn mit so vielen Leuten connecten und wirklich offen austauschen. Da schiebt man sich sogar eher die Projekte mal einfach einander zu. Und das mag ich einfach, das habe ich kennengelernt in meiner Tätigkeit als Logistikberater. Das ist auch, da kannst du einfach sagen, ja, es gibt aber eine coole Lösung, ich kenne da jemanden, ich kann dir den Kontakt weitergeben, frag den mal, ob das jetzt passend wäre. Aber dieses Nein, ich kann alles besser, das gibt's einfach in der Cybersecurity nicht. Und das finde ich mega.
Den Community-Gedanken finde ich total spannend. Vielleicht, ihr dürft mir gerne widersprechen, liegt es daran, dass wir, glaube ich, alle wissen, dass es keine 100% Sicherheit gibt. Und insoweit ist dieser Blickwinkel von unterschiedlichen Seiten mit unterschiedlichem Know-how der letztendlich für den Kunden die beste Lösung darstellt. Würdet ihr das ähnlich sehen oder magst du einen anderen Grund sehen oder siehst du einen anderen Grund, warum das so offen ist in der Community?
Ich glaube, das ist einer der Gründe, weil es gibt so viele Möglichkeiten, dass man sich wirklich auch einfach austauscht untereinander. Und die OT ist halt 20 Jahre hinter der IT. Man hat dieses Wissen noch nicht, was man jetzt auf dem Antivirenprogramm, auf dem MacBook oder auf dem Windows-Rechner laufen hat. Das ist schon 20 Jahre, weiß man, dass es da liegt, diese Gefahren gibt. Und der OT ist man noch nicht so weit. Da ist man einfach so weit hinten dran. Da ist man für jede neue Möglichkeit, wie man etwas besser machen kann, etwas sicherer machen kann. Und ja, es gibt die absolute Sicherheit nicht. Ich habe 8 Jahre lang funktionale Sicherheit gemacht. Es geht immer nur darum, das Risiko zu mindern. Das ist eben bei der Cybersecurity ja genauso. Du mindest dein Risiko so, dass es für dich akzeptabel ist, weil du es einfach bewertet hast.
Ja.
Wenn du das erkennst, dann ist es so der erste Schritt, überhaupt eine Lösung zu finden.
Anders geht's, glaube ich, nicht. Wie ist dein Eindruck, Klaus? Siehst du es ähnlich so in der Community Cybersecurity, dass, ich sag mal, eine Hand wäscht die andere und da eben wirklich guter Zusammenhalt besteht, auch wenn wir gerade vom Thema komplett abweichen. Trotzdem finde ich es gerade ganz spannend.
Ja, das ist mit Sicherheit ein Aspekt, was ich auch noch sehe, speziell im OT-Bereich, aber auch im allgemeinen IT-Security-Bereich, ist der Fachkräftemangel. Es gibt einfach viel zu wenig Expertise, geschultes Personal, die Probleme in Angriff nehmen können. Und das haben wir in gewisser Weise im IT-Security-Bereich, wobei wir da, das ist ja eine Industrie, die gibt es seit, je nachdem wie man misst, seit 20, 25 Jahren. Und da gibt es so dieses typische Auf und Ab. Es gibt mal ausreichend Experten, dann gibt es wieder zu wenig, je nachdem wie sich die Wirtschaft entwickelt und wie sich auch so der Ausstoß der Universitäten entwickelt. Aber im OT-Bereich gibt es definitiv viel, viel, viel zu wenig. Und das liegt natürlich daran, dass der Bereich relativ neu ist, aber dass es auch spezielle Expertise erfordert, dass ich eigentlich all das wissen muss, was der IT-Sicherheitsexperte auch weiß, weil die Angriffe sind letzten Endes die gleichen. Die finden mit den gleichen Mitteln statt, die nutzen die gleichen Tools, aber die betroffenen Anlagen sind ganz andere. Das ist kein Computer, das ist kein Server mit aktuellem Hardware- und Softwarestand, sondern das sind Anlagen, die zwischen einem Jahr und 25 Jahren alt sind, wo häufig die Experten gar nicht mehr greifbar sind, die sagen, was passiert denn, wenn ich ein 10 Jahre altes System auf eine bestimmte Art und Weise anspreche über die Netzwerkverbindung. Und da brauchen wir sozusagen ein Zusammenspiel von Expertise, was in ausreichender Zahl am Markt vermutlich, ich habe jetzt auch keine Statistiken geführt, vermutlich gar nicht existiert. Das heißt, die einzige Chance, die wir haben, ist sowieso diese Art von Zusammenarbeit, die Christoph auch beschrieben hat.
Nee, finde ich spannend. Ich würde es genauso sehen, wobei ich ab und selten, da bin ich aber mehr im Bereich IT, sehe, dass, ich vermute mal aus Angst, Systemhäuser dann eher zurückschrecken, wenn es einen externen Penetration-Test gibt, weil sie das Gefühl haben, jetzt vorgeführt zu werden, weil sie das Gefühl haben, dass Lücken aufgedeckt werden, die sie zu verantworten haben, wo ich persönlich eigentlich immer sage, na gut, es ist doch besser, wir decken sie auf, als dass hinter der Vorfall aufgrund eines wirklichen Hacks entstehen und dann können wir gemeinsam dran arbeiten, aber das bekomme ich zumindest auch manchmal mit, so als Gegengewicht vielleicht zu dem sehr offenen und Schulter an Schulter, dass es natürlich auch Vorbehalte gibt, Ängste gibt, wo man da gucken muss, wie kann man da am besten mit umgehen. Ja, ist ein spannender Bereich auf jeden Fall.
Ja, vielleicht zu dem Thema Pentest ganz kurz. Also das beobachten wir auch. Wir haben tatsächlich immer mal wieder versucht als Experiment oder vielleicht einen Schritt zurück. Wenn wir einen Neukunden gewinnen, dann starten wir immer mit einem Sicherheitsaudit, was unter anderem eine messtechnische Analyse, wo unser Angriffserkennungssystem zum Einsatz kommt, umfasst, wo wir im Netzwerk des Kunden Daten aufzeichnen, analysieren, das System anlernen und wo einer unserer Experten dann tatsächlich auf die gesammelten Daten draufschaut, um erstmal so einen Status quo zu etablieren. Wo stehen wir denn überhaupt sicherheitstechnisch in dieser Infrastruktur? Das machen wir bei allen unseren Kunden und das machen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Und was wir immer wieder versucht haben, ist das Ganze zu kombinieren mit einem Penetration-Test, weil das ist auf dem Papier, klingt das nach einer super Idee. Wir schauen sozusagen in der Infrastruktur passiv beobachtend, was dort gerade abgeht, was dort an Kommunikation stattfindet, ob es verdächtige Bewegungen gibt im Datenverkehr. Und wenn wir jetzt einen Pentest parallel laufen lassen würden, dann würden wir den, so die Theorie, natürlich komplett erkennen. Alles das, was der Pentester auf der Datenverbindung macht, das würden wir detektieren. Das wäre sehr, sehr spannend, aus beiden Richtungen das zu kombinieren, weil das schafft natürlich auch Vertrauen, dass so ein Angriffserkennungssystem auch das, was so ein Pentester tut, auch tatsächlich erkennt. Das hat aber trotzdem nie funktioniert, weil es da genau diese Vorbehalte gibt. Und ich glaube, es gibt sozusagen neben dieser Angst, vorgeführt zu werden, also dass die Daten irgendwo landen, wo sie nicht landen sollen, ist auch immer, gerade im Bereich der kritischen Infrastruktur, die Angst, dass ein nicht professionell vorgehender Pentester aus Versehen den falschen Knopf drückt und etwas kaputt macht und das dann zu einem echten Problem führt. Und das kann nämlich tatsächlich passieren. Und dieses Risiko kann man tatsächlich nie ganz ausschließen. Man kann es reduzieren, aber wir reden halt hier von der Stromversorgung eines Bundeslandes. Und da kann man nicht einfach mal sagen, naja, diese 0,3% Restrisiko, die gehen wir jetzt ein. Das muss man sich sehr genau überlegen. Und deswegen sagen eben viele, Pentests sind wir zurückhaltend.
Ja, also super Argument. Natürlich, das weiß ich auch aus unserer Erfahrung. Man kann es nicht garantieren. Und das ist ja letztendlich auch immer das Risiko beim Penetration Test. Diese Zurückhaltung sehe ich aber nicht nur bei kritischer Infrastruktur. Also das sehe ich auch tatsächlich bei Kunden, die kleiner sind. Von daher weiß ich gar nicht, ob es hinterher immer nur dieses Risiko ist, sondern oder eben auch die Angst, dieses vorgeführt zu werden. Aber wie so häufig liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte. Habt ihr auch Erfahrung mit dem Thema Penetration Test, Christoph? Ist das Teil von Projekten? Versucht ihr das in Projekte reinzubringen oder ist das ein Thema, was bei euch komplett außen vor ist?
Nee, auch wir führen Penetration-Tests durch und auch da wieder speziell auf OT-Geräte. Ich mag das Wort Penetration-Test tatsächlich nicht.
Okay.
Weil frag 5 Leute, was sie unter einem Penetration-Test verstehen und du bekommst 10 Antworten. Es gibt keine globale Definition, was ein Penetration-Test ist. Ich habe schon öfter das Gespräch, so ein erstes Akquise-Gespräch, ich nenne es immer, ich tausche mich gerne aus. Dann sagen sie, ja, wir hätten schon länger mal einen Penetration-Test gemacht. Ich so, was ist denn für Sie ein Penetration-Test? Ich so, Ihre Produktionsanlage weigere ich mich, das durchzuführen. Weil oft wird das dann wirklich eher von der IT-Seite gedrängt, dass das mal durchgeführt wird. Wenn ich dann dem Produktionsleiter sage, wir können das gerne machen, aber mit 100%iger Wahrscheinlichkeit oder 99,99% wird die Produktion stehen. Weil, mein Gott, eine SPS-Kiste kriegst du mit einem DOS-Angriff innerhalb von Sekunden dazu, dass sie brach liegt und nichts mehr macht. Das Einfachste, was eigentlich geht, das ist Pentest-Niveau, wirklich Script-Kiddie. Dann steht das Ding. Das kannst du dir in einem Laboraufbau, kannst du dir das mal angucken. Wir versuchen dann immer, etwas zu finden. Okay, diese Grundlage, die Basisdinger, wir gucken mal, was macht eigentlich Sinn überhaupt? Was ist für dich von Belang in dieser Konstellation von Geräten? Da können wir gerne einen Penetration-Test durchführen oder ich nenne es halt lieber wirklich ein Security-Audit auf Komponentenebene. Gucken an, sagen offen, wir gucken uns die Sachen an, wie stabil, wie gehärtet euer Gerät einfach ist oder diese Zusammenstellung von Geräten, euer System und können dann halt da die Angriffe so weit fahren und euch aufzeigen, an der oder der Ecke könnt ihr vielleicht noch was verbessern und alles andere ist soweit okay. Das heißt, auf dem Niveau ja.
Okay, ja, also du hast zumindest bei mir einen Schmerzpunkt erwischt gerade, weil dieses Thema, wie ist ein Penetration-Test definiert, liegt bei uns auch immer wieder in den Gesprächen, weil natürlich auch Wettbewerber da sind, die aus meiner Sicht einen Schwachstellen-Scan als Penetration-Test verkaufen, weil Kunden natürlich auch nicht genau wissen, was es ist. Es gibt Unterscheidungen zwischen OT und IT. Das heißt, es ist ein buntes Feld und es ist natürlich dann auch schwierig, die saubere Abgrenzung zu machen und das Verständnis, was man selber hat, auch dem Gegenüber zu transportieren und auch in einem, letztendlich ja im Vergleich, in dem wir alle stehen, dann auch hinterher auf Augenhöhe mithalten zu können. Ja, spannend. Wenn wir vom Penetration-Test mal weggehen, was sind dann sonst so die wichtigsten Themen? Du hattest eben, Christoph, schon mal gesagt, Netzwerksegmentierung als einen ganz wichtigen Punkt. Ich selber habe mal so eine Top 10 gemacht von Themen, die ich sehe. Ich will jetzt nicht die Top 10, weil dann werden wir das Zeitfenster hier komplett reißen. Aber was sind vielleicht die Top 2, maximal die Top 3? Und das geht an euch beide, an Maßnahmen, die ihr umsetzt, womit ihr vielleicht den größten Effekt auf der Kundenseite erreichen könnt.
Kann ich da mal einsteigen? Tatsächlich, also ich hatte ja schon diese Sicherheitsaudits, die messbasierten Sicherheitsaudits, die wir bei allen Kunden durchführen, erwähnt. Dadurch, dass wir die seit vielen Jahren bei allen unseren Neukunden und auch bei Bestandskunden durchaus regelmäßig durchführen, haben wir da mittlerweile statistisch halbwegs aussagefähige Daten. Also wir haben dort über die Jahre mittlerweile über 150 dieser Audits durchgeführt. Das ist immer so eine Periode von 2 bis 3 Wochen, wo wir alle Daten, die wir messtechnisch erfassen können, in der Netzwerkinfrastruktur erheben und dann das einer Analyse unterziehen unter Nutzung der Werkzeuge, die unser System bietet, aber auch manuelle Analyse durch die Experten. Das ist also über die Jahre auch gewachsen. Und da schauen wir immer einmal im Jahr zurück, was ist uns da in den letzten 12 Monaten aufgefallen. Und da gibt es auch so diese Top-10-Liste. Und die kann man aber vereinfachen. Ich will jetzt auch gar nicht auf die Top 10 eingehen, da brauchen wir zu viel Zeit. Aber die Muster, die sich dort herauskristallisieren, also wir haben das mittlerweile sehr fein aufgegliedert, ganz häufig sehen wir veraltete Software. Wir unterscheiden da im Detail, ist es Firmware von Geräten, ist es Software, also Betriebssystemsoftware oder ist es Anwendersoftware. Alle diese Kategorien tauchen in diesen Top 10 auf, aber die kann man zusammenfassen unter veralteter Software. Patching findet halt im OT-Bereich deutlich reduziert statt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, man hat dort einfach diese Schwachstellen. Und die Antwort ist nicht immer, das können wir später noch diskutieren, die ist nicht immer Patching. Also wir verstehen auch, warum Kunden das machen. Das ist nicht immer nur Ignoranz, sondern manchmal geht es auch nicht anders. Dann braucht man wieder andere Mittel wie Segmentierung, Mikrosegmentierung, um trotzdem für Sicherheit zu sorgen. Man kann nämlich auch ein Windows XP absichern. Das ist halt nur ein bisschen anders, als man eine aktuelle Betriebssystemversion absichert. Das geht. Ja. Also das ist ein Thema, veraltete Software. Was wir dann noch häufig sehen, sind, dass gerade im OT-Bereich unnötige Systeme, Protokolle und Dienste laufen. Das heißt, wir finden Systeme, die kein Mensch kennt, also Hardware, die am Netz angeschlossen ist, die kommuniziert, so wie jahrelang in der IT der vergessene Drucker, auf dem ein uralter Webserver läuft, der auch angreifbar ist. Das war jahrelang ein beliebtes Einfallstor, haben wir mittlerweile, glaube ich, ziemlich gut im Griff. Und diesen sprichwörtlichen Drucker, den haben wir in allen möglichen Inkarnationen im OT-Bereich. Ich kann mich noch erinnern, da waren wir bei einem Projekt bei einem Kunden und da haben wir Stahlhersteller, Fertigungsanlage, und dort haben wir 30, 35 Raspberry Pis im Shopfloor in der Fabrik gefunden und keiner konnte uns sagen, und die hatten alle veraltete Betriebssystemversionen. Die versuchten alle nach Hause zu telefonieren. Das ist denen nicht gelungen, weil die keinen Internetzugang hatten. Aber die hatten eine 2 Jahre alte Distribution aufgespielt mit vielen Schwachstellen. Und da haben wir nachgefragt, was ist denn da los? Konnte uns keiner sagen. Dann wurde recherchiert. Und da kam raus, da gab es vor einigen Jahren ein Projekt, das hat sogar ein Student durchgeführt. Und da haben die in der Halle große Bildschirme installiert, um gewisse Produktionsstatusinformationen anzuzeigen. Und die wurden betrieben von Raspberry Pis, die mit Kabelbindern an der Rückseite dieser Fernseher festgemacht wurden. Die waren mit dem Hallen-LAN verbunden. Aber jetzt plötzlich, Jahre später, wurde das Ganze geöffnet und hatte über mehrere Stufen Verbindung zum Internet. Und plötzlich gab es einen theoretischen Weg auf diese vielen, vielen Geräte mit Schwachstellen. Und so tauchen solche Geräte halt immer wieder auf. Das heißt, man muss immer wieder schauen, habe ich bei mir im Netzwerk Dinge, die dort nicht hingehören. Und das betrifft nicht nur Geräte, sondern wenn man dann auf Systeme reinschaut, wir sehen ganz häufig Dienste. Wir sehen DHCP-Server, die in Netzwerken laufen, wo feste IP-Adressen vergeben werden. Ist eine Schwachstelle, sollte es so nicht geben. Hat auch schon zu Ausfällen gesorgt, wenn dann DHCP-Server, die keiner kennt, plötzlich doppelte IP-Adressen vergeben, weil sie falsch konfiguriert sind. Das haben wir alle schon beobachtet. Das heißt, diese unnötigen Dienste, Software, Hardware, die müssen abgeschaltet werden. Und die dritte große Kategorie ist tatsächlich speziell im OT-Bereich Kommunikationsmuster, Kommunikationsvorgänge, die nicht in eine OT-Infrastruktur gehören. Und dazu zählt eben so IT-typischer Verkehr. Es gibt interne Sachen wie große Datenbank-Backups. Wir sehen das immer wieder, dass in einem Netzwerk, wo ich Echtzeitkommunikation habe, wo also PLCs, also SPSen angesteuert werden, wo dann eine Ebene höher über das Hallen-LAN bei nicht ausreichender Bandbreite große Backups gefahren werden und dann potenziell die Infrastruktur zum Erliegen bringen. Was wir auch beobachten an Kommunikation, die dort nicht hingehört, sind Kommunikationsversuche mit dem Internet. Das heißt Zugriffe von außen, die sind eher selten, aber auch Kommunikationsversuche nach außen. Und das sind Dinge, die man natürlich ganz genau kontrollieren muss in solchen kritischen Infrastrukturen. Das heißt, diese drei Punkte sind die, die wir am häufigsten sehen. Also die veraltete Software in jeglicher Form, die Systeme, die nicht gebraucht werden, und dann tatsächlich Kommunikation, die für diese kritischen Anlagen untypisch sind und dort eigentlich nichts zu suchen haben.
Ich entdecke auch da wieder Parallelen auch zur IT, weil ich sage mal, das Thema Patching ist ja auch da, auch wenn man dann glaubt, man hat das unter Kontrolle oder im Griff, finden sich auch da immer wieder Systeme, wo es eben noch nicht stattgefunden hat. Genauso auch Thema unnötiger Dienste. Ich vermute mal bei dir, Christoph, du wirst bei einigen Punkten jetzt sagen, oh, Haken, jo, haben wir genauso. Was hättest du vielleicht als Ergänzung dazu?
Boah, als Ergänzung ein bisschen schwierig, weil das sind wirklich, ich kann Klaus wirklich zustimmen. Das sind die typischen Sachen. Du machst einen Scan über das System, dann setzt du dich mit jemandem zusammen und sagst da, okay, ich habe euren Netzwerkplan theoretisch vorliegen. Und jetzt siehst du dann nebendran das, was aktuell stattfindet. Und ganz oft ist die erste Reaktion, Das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Wieso läuft denn dieses Telegramm noch? Und ja, in der OT ist es vielleicht sogar noch viel stärker als in der IT. Sachen, die mal im System drin waren, im Netzwerk, die werden nicht disabled, die werden nicht rausgenommen, weil immer die Angst besteht, dass auf einmal das komplette System instabil wird. Mhm. Und dann sind diese Asbach-Uralt-Kisten immer noch im Netzwerk, die haben keinen Nutzen mehr, die tun nichts mehr, außer im Netzwerk zu hängen. Und da sage ich halt schon wieder, es ist eine offene Tür möglicherweise, die euch damit einfach nur aufmacht. Und ganz oft hast du dieses Thema USB-Ports. Ein sehr, sehr einfaches Thema. Und ja, es gibt auch schon abschließbare Pümmel, die du auf den USB-Port drauf machst. Mit einem Schlüssel kannst du die schließen. Weil hast du sowas nicht und sagst, ja, das ist halt potenziell einfach gefährlich. Jeder braucht es in der Produktion. Also du hast fast kein HMI ohne USB-Port. Wieso? Da hängt halt die Tastatur dran oder die Maus für ein Engineering oder für eine Konfiguration. Ja, aber dann schau bitte in deiner theoretischen Struktur von deinem Steuerungsprogramm. Aktivier dann aber auch bitte nur diese Dienste, die darüber laufen. Dass es halt wirklich nur dafür verwendet werden kann. Das ist das Einfachste, diese Gefahr von innen. Das muss ja noch nicht mal beabsichtigt sein. Lass auf dem Parkplatz einen USB-Stick liegen bei einem großen Unternehmen, wo drauf steht Gehaltsakten.
Funktioniert, okay, würde ich sagen.
Der wird angesteckt werden. Der wird angesteckt werden, weil einfach diese Neugier da ist.
Genau, nein, du hast recht. Ich habe nur an einem Punkt gezuckt, wenn ich ehrlich bin. Und zwar hattest du gesagt, da werden Geräte nicht abgeschaltet, weil man Angst hat, dass vielleicht der Gesamtmechanismus nicht passiert. Das ist ja, ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch, eher eine sehr positive Annahme, dass man sich dessen bewusst ist, dass da was ist. Ist nicht auch Teil der Realität, dass, das wurde ja eben angesprochen mit den Raspberry Pis von Klaus, dass einfach Komponenten da sind, die hat man vergessen, weil es eben keine saubere Liste gibt von Komponenten und man, ja, aus dem Auge, aus dem Sinn. Das ist ja im Grunde der andere Teil wahrscheinlich, ne?
Ja, definitiv. Frag doch mal den Zuständigen für die Sicherheit der Produktion. Nenne mir ein Unternehmen, das dir da eine Person nennen kann. Das ist ganz, ganz oft ein Ping-Pong zwischen IT-Leiter oder IT-Security und Produktionsleiter. Das sind so die zwei, ja, Spieler, die sich den Ball hin und her schieben. Selten, es wird zum Glück mehr langsam, gibt es auch in der OT jemanden, der halt gesamtverantwortlich dafür ist und der sollte dann auch eine Übersicht haben. Frag mal nach einer Asset-Liste. Du findest vielleicht eine theoretische, aber die praktische sieht einfach anders aus. Da werden Sachen halt, weil ein Sensor kaputt gegangen ist, der wird ersetzt, oft einfach nur daneben gesetzt, weil man nur kurz Zeit hatte, der alte hängt noch drin. Und das passiert. Und wenn du es nicht sofort dann sauber rauslöscht, aus deiner Asset-Liste auch wirklich sauber entfernen würdest, dann steht es immer drin. Und jeder denkt, das ist noch drin. Vielleicht ist es gar nicht mehr drin, aktiv. Aber genau andersrum. Dass einfach Sachen angehängt werden. Ja, ich trage später in die Liste ein. Und dann geht es einfach unter und wird nie eingetragen. Dann kann ich noch nicht mal ein Monitoring rein theoretisch überhaupt über dieses Gerät durchführen.
Genau, also es ist letztendlich die Praxis, die ja dann stattfindet und logischerweise geht es ja im ersten Schritt nicht darum, das, ja, IT am Laufen zu halten, sondern die Produktion am Laufen zu halten oder eben die entsprechenden Energienetzwerke, insoweit nachvollziehbar. Aber ich habe richtig verstanden, Klaus, das wäre ja jetzt eine Idee bzw. ein Punkt, die würdet ihr ja mitbekommen, wenn ein neuer Sensor da ist, wenn eine neue Kommunikation dort stattfindet, da kriegt ihr dann erstmal in Anführungsstrichen Alarm und könnt dann korrigierend eingreifen. Das ist richtig, ne?
Genau, das würden wir mitbekommen. Aber was ich noch sagen wollte, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht, die wir eigentlich in unsere Statistik einbauen müssten. Also wir erfassen jetzt für jedes Sicherheitsaudit, was wir durchführen, welche Vorfälle wir dort sehen, dann werden die kategorisiert und dann zählen wir die, dass wir dann sagen können, wie oft sehen wir eine bestimmte Art von Vorfall über alle Kunden verteilt. Was wir nicht erfassen, ist, wie häufig ist das für den Kunden überraschend und wie häufig sagt er, ja, das weiß ich doch, weil das ist genau der Punkt, den wir diskutieren. Und rein anekdotisch, ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe viele von diesen Präsentationen auch selbst gemacht, so rein vom Gefühl her würde ich sagen, Überraschung sind 60-70% und 30-40% sind bekannt. Das heißt, ein großer Anteil ist tatsächlich bekannt und entweder wird es in Kauf genommen, manchmal ist es gemanagt, das ist aber eher die Ausnahme. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da noch zu unterscheiden. Was sind sozusagen Probleme, die bekannt sind, ist ja schon mal der erste Schritt. Das ist ja ganz wichtig, dass man das
absolut
weiß.
Absolut, ja.
Auf jeden Fall, also die Mehrzahl der Dinge, die wir finden, sind Überraschungen. Das ist ganz klar. Aber es wäre spannend, das in Zukunft einfach mal zu erfassen, weil das kriegen wir bei den Kunden natürlich sofort als Feedback.
Definitiv.
Ja, definitiv. Und in der Hoffnung, dass das Überraschungsfaktor über die Zeit abnimmt, weil das ist ja, glaube ich, das Ziel, was wir alle haben. Weniger Überraschung und mehr Wissen über das, was da läuft. Ich sehe, die Zeit tickt schon wieder wie verrückt. Insoweit wäre so ein bisschen die Frage, beziehungsweise ich versuche mal eine Zusammenfassung und ihr dürft währenddessen mal überlegen, was gibt es vielleicht noch als letzten Satz, als Anmerkung oder als Hinweis, den ihr dann unseren Zuhörern noch mitgeben wollt. Ich versuche mich mal in der Zusammenfassung, ich hoffe, ich kriege das hin. Also A habe ich heute mitgenommen, wir haben in der OT eben nochmal einen sehr speziellen Bereich, wo Technik eingesetzt ist. Ich sage jetzt mal Spanne, ein Jahr alt, 30 Jahre alt. Wir haben da noch nicht so den starken Fokus drauf wie in der IT. Wir haben letztendlich die Notwendigkeit, dass dort eben, du hattest es eben gesagt, vielleicht auch nochmal alte Betriebssysteme laufen. Und das muss auch gar nicht zwingend das Problem sein. Aber ich muss mir dessen bewusst sein und muss dann drumherum bauen, muss dann entsprechend absichern, so dass es nicht zum Problem wird im schlimmsten Fall. Dann bin ich ein bisschen eingeschränkt in meinen Testmöglichkeiten, weil selbst die 0,3%, hattest du eben, glaube ich, als Beispiel genannt, Ausfallrisiko eines Tests will man sicherlich nicht eingehen, wenn es um die Energieversorgung einer Stadt geht. Würde ich mitgehen. Insoweit sind das erstmal ja besondere Herausforderungen in der OT. Das, was ich auch mitgenommen habe, dass es an manchen Stellen doch irgendwie klare Verbindungen gibt, also Patch-Management, ja, auch das Thema unnötige Dienste, das finde ich sowohl im IT-Bereich als auch im OT-Bereich. Von daher würde ich sagen, da gibt es Parallelen. Wäre die Frage, was wäre noch Wichtiges unseren Zuhörern mitzugeben, damit sie etwas besser schon mal aus dem Podcast rausgehen, vielleicht etwas sicherer, etwas wissender, als sie reingegangen sind. Ich fange mal bei Christoph an.
Danke dir für die Zusammenfassung. Und würde sagen, es ist ein Spruch, der in der Cybersecurity immer wieder fällt. Man kann nur schützen, was man sieht. Der Schritt Nummer 1 wäre für mich, für jeden, den ich empfehlen würde, macht einen Scan. Ob es über Rebo ist oder mit uns gemeinsam oder mit irgendjemandem, macht bitte einen Scan über euer Netzwerk und schaut überhaupt, was bei euch da ist. Wenn ihr Ängste habt, schaut überhaupt, wozu ihr gezwungen sein werdet. Mhm. Aber ich nehme nicht gerne diesen Hammer der Gefahr, der Gesetze, sondern appelliere immer wirklich, tut etwas proaktiv. Weil ja, Security kostet. Aber was kostet es denn, keine zu haben? Das ist unbeschreibbar hoch, das Risiko, ob es monetär ist oder auch weitergehend. Es gab schon Unternehmen, die Insolvenz anmelden mussten, weil sie halt auch vor einer Attacke waren. Deswegen beugt dem vor.
Finde ich einen super Tipp. Erstmal werde dir bewusst, was du hast und dann kannst du darauf Maßnahmen ausleiten. Von daher, den nehme ich gerne mit. Und Klaus, was wäre noch ein Gedanke, den du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
Ich würde das, was Christoph gesagt hat, aufgreifen und weiterspinnen. Ich hatte nämlich letztens eine sehr spannende Diskussion mit einem großen Beratungsunternehmen und da haben wir darüber gesprochen, wie man reife Unternehmen in Hinblick auf OT Security unterscheiden kann von Unternehmen, die sich noch ganz am Anfang der Reise befinden. Bei reife Unternehmen wird das Thema OT Security wie jedes andere Risikothema des Unternehmens auch behandelt. Das heißt, das rückt dort hoch auf Management-Ebene. Das heißt nicht, dass Management sich komplett darum kümmert, aber dass dort wird das Risiko für IT-Security, für OT-Security und alle anderen Betriebsrisiken, die werden dort erfasst. Das heißt, da braucht man natürlich die Transparenz, die Christoph angesprochen hat. Man braucht den Input der Fachabteilung. Aber dann wird dieses Risiko bewertet und dann wird nämlich entschieden, was mache ich mit dem Risiko? Was kostet mich, das Risiko zu reduzieren? Was sind die Maßnahmen? Und dann wird es geplant. Und da kann durchaus rauskommen, ich entscheide mich bewusst, das Risiko zu ignorieren. Das ist auch okay. Das ist eine gute Entscheidung, wenn man die basierend auf Transparenz und Datenlage trifft. Das ist aber ganz selten der Fall. Wenn heute Organisationen nichts tun, dann ist es häufig aus der sprichwörtlichen Blindheit, weil sie einfach das Problem nicht kennen. Das heißt, dieses Problem analysieren, als normales unternehmerisches Risiko betrachten, quantifizieren, einordnen und dann die entsprechenden Gegenmaßnahmen planen. Das ist der richtige Ansatz und das ist das, wo viele Unternehmen, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigen, heute hingekommen sind und das genauso durchführen.
Super. Das würde ich sagen, hätte ich jetzt nicht besser abrunden können. Insoweit ergänzt ihr euch prima. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an euch beide, an die Zuhörer auf jeden Fall. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Kritik sind, wenn Wünsche sind fürs nächste Mal oder Ideen, die ihr mit reinbringen wollt, gerne an info@teletrust.de oder auch bei dem einen oder anderen Forum in den Kommentaren. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Wiederhören und tschüss.